Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei In Principio. Gemeinsam mit euch bereiten wir uns auf die drei biblischen Texte des kommenden Sonntags vor. Mein Name ist Till Magnus Steiner und ich bin Alttestamentler.
Und ich bin auch dabei als Neutestamentlerin und mein Name ist Christel Köhler. Diese Folge ist nichts für Menschen, die besonders harmoniebedürftig sind. Ich sage das vorweg. Es geht in diesen drei Texten, die wir am 20. Sonntag im Jahreskreis hören, tatsächlich rundherum um Anfeindungen, es geht um Auseinandersetzungen und sie führen uns in Konfliktsituationen ein, die es nicht gäbe, wenn wir nicht glauben würden.
Tja, und dass Berufung bzw. Glaube nicht einfach sein kann, merkt man vor allem im Alten Testament immer wieder an den Geschichten der Propheten. Daher passt es auch ganz gut, dass wir in der ersten Lesung direkt im Buch Jeremia landen. Und Jeremia ist ja vor allem bekannt als großer Unheilsprophet, der seinem Volk eben den Untergang im Exil voraussagen musste und immer wieder auftrat, das ist auch der Kontext der ersten Lesung, und dem Volk in Jerusalem verkündete, ja, eure Stadt wird untergehen. Am besten lauft ihr direkt über zu den Chaldäern, also zu den Babyloniern, anstatt überhaupt zu kämpfen. Und das kam natürlich in der Stadt gar nicht gut an.
Und wenn wir jetzt direkt mal in einen der zentralen Verse hier reingehen, dann wird deutlich, dass es ein Riesenmissverständnis rund um diesen Jeremia gibt. Es heißt hier nämlich in Vers 4, denn dieser Mann, gemeint ist Jeremia, sucht nicht Heil für dieses Volk, sondern Unheil. Eigentlich ist es aber natürlich genau umgekehrt. Er kündigt Unheil an, weil er das Heil für das Volk sucht. Wer versteht es denn da nicht, Till?
Tja, wirklich ein bisschen schwer zu verdauen, dass Jeremia in seinem ganzen Buch sagt, ja, es muss ganz viel Unheil passieren, damit Gott wieder Heil schaffen kann. Tja, also es ist wirklich nicht verwunderlich, dass bereits vorher in Kapitel 26 das Volk die Tötung Jeremias verlangt und dass wir jetzt im 38. Kapitel ankommen und die Vornehmen des Volkes eben genau das Ziel verfolgen, Jeremia umzubringen und deshalb zum König gehen und sagen, liefer ihn uns aus, der zersetzt unsere Wehrkraft, wir haben keine Chance im kommenden Krieg, komm, wir müssen den beseitigen. Und dann treffen sie auf einen unglaublich schwachen König.
Sidkia, der König, ist schwach, vor allen Dingen deswegen, weil er sich selber ständig zum Spielball der Meinungen anderer macht. Man könnte auch sagen, er ist wankelmütig. Mal hält er zu denen und mal zu denen. Und wir werden im Text erleben, dass es da die Vornehmen eben, die Beamten gibt. Und die machen einen Vorschlag, was man jetzt also mit diesem vermeintlichen Unheilspropheten, weil er nur Unheil irgendwie für das Volk mit sich bringt, wie man mit dem umgehen soll. Und dann sagt er so, ja, gut, macht mal. Ich habe damit im Prinzip nichts zu tun und gegen euch will ich mich jetzt irgendwie auch nicht. Ja, also ein Konflikt mit euch, das fände ich blöd.
Sogar noch ein bisschen krasser. Der König sagt, denn der König vermag nichts gegen euch. Nach dem Motto, ich bin zwar der König, aber ihr seid viel mächtiger. Das hängt auch zusammen, ganz kurz historisch, Zedekia ist der letzte eingesetzte König vor dem Untergang Jerusalems und er selbst ist eine Marionette der Babylonier. Er ist schon eingesetzt durch die Babylonier.
Der König agiert hier also eigentlich ohne eine eigene Meinung. Er gibt sich der Meinung der anderen hin, die sagen, naja, also dieser Jeremia, der hilft uns hier wirklich nicht weiter. Ja, der schwächt das Volk mit all seinen Aussagen, der lähmt die Hände der Krieger, heißt es da ja in Vers 4. Besser mal, der ist weg. So. Und dann beschließt man also, den Jeremia in die Zisterne zu werfen, in der dann auch gar kein Wasser mehr ist, sondern nur noch Schlamm. Also es ist nicht nur dreckig, sondern natürlich auch gefährlich, weil Schlamm einen natürlich total runterzieht. Der Jeremia ist also vermeintlich in einer sehr ausweglosen Situation.
Ihm droht der sichere Tod, weil Zisternen in der damaligen Zeit haben so eine Form wie eine Birne. Also es gibt wirklich keine Chance, dass er da rausklettern kann. Und wir erfahren, er versinkt sogar in dem Schlamm. Jetzt fragt man sich, wo kommt die Rettung her? Und aus dem Kontext wissen wir, die Rettung kommt bestimmt nicht aus dem Volk Israel. Und da kommt die Überraschung des Textes, sondern die Hilfe kommt von einem Fremden, einem Nicht-Israeliten.
Einem Kuschiter, der ein Höfling ist. Und da wird jetzt der Gegensatz natürlich zu den Beamten des eigenen Volkes eigentlich am allergrößten. Wir haben hier auf der einen Seite eine ganze Gruppe, die aus dem eigenen Volk kommt, die Hochgestellten, also hohes soziales Milieu, kann man sagen, und eine ganze Gruppe. Und auf der anderen Seite diesen Fremden, der alleine ist und der auch noch ein Dienstbote ja ist oder ein Diener am Hof. Ja, also größer könnten die Gegensätze nicht sein. Der geht auch zum König und der sagt dann, mein Herr, mein König, schlecht war alles, was diese Männer dem Propheten vorgeworfen haben.
Und diese Worte sind super spannend, weil erstens, dieser Höfling aus dem Ausland benennt Jeremia als Propheten, was die Vornehme des Volkes natürlich nicht in den Mund nehmen. Die sprechen vom Propheten Jeremia als abwertend dieser Mann. Und dieser Kuschiter wechselt den Ton. Er sagt nämlich, diese Männer treiben ihr Unwesen mit dem Propheten und sagt diese Männer abwertend gegenüber den Vornehmen des Landes. Er dreht die ganze Sprache um und gibt Jeremia somit seine Ehre zurück. Und was passiert? Dieser machtlose König ist wirklich ein Spielball, hin und her gerissen und auf einmal, weil ein Höfling ihm das sagt, rettet er Jeremia. Zum Glück, muss man sagen.
Dieser Text zeigt uns eigentlich zwei Strategien, wie man mit einem Konflikt umgehen kann. Auf der einen Seite die Negativfolie natürlich des Zedekia, der irgendwie da hineingeworfen wird in den Strudel zwischen den prophetischen Worten und den Meinungen der Beamten. Dem Konflikt weicht er aus. Ja? Er bleibt nicht bei seinem Glauben und hält am Propheten fest, sondern er beugt sich der Meinung der Mehrheit, weht quasi so dahin irgendwie im ganzen Szenario. Und dann haben wir auf der anderen Seite den Jeremia, der ja auch in einen Konflikt hineingerät und der tatsächlich, wir hören ja nichts von ihm, aber wir wissen, er gibt sein Prophetenschicksal nicht auf. Seine ganze Geschichte ist eine Geschichte, sich immer wieder in Konflikten wiederzufinden. Er hält diese an dieser Stelle im Text wirklich auch wortlos aus.
In diesem Sinne haben wir da auch zwei Glaubensvorbilder für uns. Eben Jeremia, der für seinen Auftrag selbst den Tod oder die Todesgefahr in Kauf nehmen muss. Und wir haben den Kuschiter, der bewusst seine Stimme erhebt, was auch gefährlich war in dem Kontext, aber sagt, ja, das ist ein Prophet, den muss man doch retten. Diese beiden Vorbilder im Glauben können uns als Richtlinie dienen, eben zu sagen, ja, im richtigen Moment aufstehen, auch wenn es gefährlich ist, und ja, glauben und das für das einstehen, für das, was man glaubt, kann gefährlich werden. Und jetzt springen wir zum dritten Vorbild in unserem Glauben und sind beim Hebräerbrief. Springen wir also in die zweite Lesung, da sind wir wieder im Hebräerbrief im 12. Kapitel.
Und das Stichwort Richtlinie können wir direkt als Ausgangspunkt für den Vers nehmen, den wir jetzt für den heutigen Sonntag mal als zentralen Vers identifiziert haben. In Vers 3 heißt es hier, also Hebräerbrief, 12. Kapitel, Vers 3. Richtet also eure Aufmerksamkeit auf den, der solche Anfeindung von Seiten der Sünder gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermattet und mutlos werdet.
Das finde ich super spannend am Sonntag in dieser Lesung. Du hast den Vers gerade vorgelesen, der anfängt, richtet also eure Aufmerksamkeit auf, im Endeffekt Jesus. Das könnte man auch schön anders übersetzen. Haltet euch das Leben Jesu vor Augen, wie er sein Leben erlitten hat, und dann setzt das in Beziehung zu dem, was ihr aufgrund eures Glaubens erleidet.
Im Prinzip ist Jesus Christus hier, das sagt uns der Vers, ein Glaubensbeispiel, weil wir von seinem Durchhaltevermögen, also vom Durchhaltevermögen Jesu Christi lernen können. All das, was er auf sich genommen hat, also das Kreuz, das er auf sich nimmt, so heißt es in Vers 2, die Schande, die er erleiden musste, auch in Vers 2, all das, ja, das sollen wir uns so vor Augen halten, dass es uns ermutigt, weil ja Jesus Christus in all diesen Anfeindungen, in all den Konflikten, in all dem Leid erstens treu zu Gott geblieben ist und zweitens tatsächlich auch einfach nicht aufgegeben hat, also sich auch nicht in sich selbst hat irgendwie fallen lassen. Und das ist das, was wir lernen sollen. Wir müssen nämlich auch in den Kampf ziehen, das macht uns dieser Text sehr deutlich. Und wir sollen aber in diesen Kampf ziehen, in den Wettlauf, der vor uns liegt, mit diesem Beispiel Jesu vor Augen.
Jesus ist im Hebräerbrief der Zielpunkt einer Reihe von großen Glaubensvorderen, Glaubenszeugen, an denen wir uns ausrichten können. Das klingt wunderbar am Sonntag im ersten Vers, an den wir hören aus dem Hebräerbrief, wo gesprochen wird von der Wolke von Zeugen, an der wir uns ausrichten können. Und Jesus Christus ist sozusagen dieser finale Zeuge, weil er, und das finde ich wunderbar formuliert und vielleicht reden wir ganz kurz darüber, weil er eben, und das sagt Vers 2, der Urheber und Vollender unseres Glaubens ist.
An anderen Stellen wird im Hebräerbrief ja immer von dem Hohepriester gesprochen. Also Jesus Christus ist der, der die Reihe der hohen Priester zu Ende bringt. Genauso ist das hier eigentlich auch zu denken. Jesus Christus ist für den Hebräerbrief immer das Unüberbietbare, das letzte Beispiel, wie Glaube gelingt und wie Gemeinschaft mit Gott errungen werden kann. Und zwar errungen ja in diesem Text hier auch wirklich im wörtlichsten Sinne. Er ist derjenige, der immer festhält an Gott, der nicht zulässt, dass es einen Konflikt gibt in seinem Glauben, der nicht zulässt, dass er und der Vater auseinanderdividiert werden. Er ist derjenige, der aber auch alle Konflikte löst, wie es der Hohepriester tut, der wirklich eintritt für das Volk. Und deswegen ist dieses Urheber, Unvollender, von ihm kommt alles, aber er ist auch derjenige, ohne den wir nicht in eine Vollendung kommen können.
Diese wunderbare Formulierung, über die wir gerade gesprochen hatten, dass Jesus Christus Urheber und Vollender des Glaubens ist, wird wunderbar an einer anderen Stelle im Hebräerbrief in dem Bild deutlich, dass Jesus Christus zur Rechten Gottes im Himmel für uns bereits Fürbitte hält und uns den Zugang zum Himmel ermöglicht. Und das ist eine unglaubliche Ermutigung in jeder Situation des Lebens, in der damaligen Situation derjenigen, die den Hebräerbrief in der ersten Christenheit gelesen haben, aber auch für uns. Und dann dieser Satz: Lasst uns mit Ausdauer in dem Wettkampf laufen, der vor uns liegt.
Es ist hier schon eine ziemliche Durchhalteparole, die der Hebräerbrief uns auch vor Augen führt mit dem Beispiel. Und warum wir eine Durchhalteparole brauchen, das sehen wir, wenn wir in das Evangelium reinlesen. Denn, und jetzt hört es wirklich auf mit Harmonie und Friede, Freude, Eierkuchen. Wir haben jetzt hier im 12. Kapitel des Lukas-Evangeliums einen Jesus, der doch sehr deutlich mal allen kurz aufzeigt, was eigentlich Teil seiner Sendung ist.
Ja. Ihr werdet am Sonntag beim Evangelium direkt am Anfang hören, es geht drastisch um die Sendung Jesus. Er sagt, ich bin gekommen. Und dann wird definiert, warum er gekommen ist. Und ich springe direkt mal zu vielleicht dem krassesten Satz am Sonntag, Vers 51. Da sagt er, meint ihr, ich sei gekommen, um Frieden auf der Erde zu bringen? Nein, sage ich euch, sondern Spaltung.
So, jetzt sind wir alle doch vielleicht ein bisschen demotiviert, weil wir natürlich denken, wir glauben an einen Gott des Friedens, wir glauben auch daran, dass durch unseren Glauben wir selber zu Friedensboten und Friedensstiftern werden, ja. Aber bevor das möglich ist, und das ist die eigentliche Pointe des Evangeliums, die wir vielleicht schon mal so ein bisschen vorwegnehmen können, bevor das möglich ist, wird es eben auch zu ziemlich heftigen Auseinandersetzungen kommen. Also bevor am Ende wirklich Friede sein kann, Friede, der sich aus der Gemeinschaft mit Gott ja heraus erklären lässt, nur wird es zu heftigen Spaltungen kommen, so wie Jesus das hier in Vers 51 sagt.
Ich möchte es mal ein bisschen zuspitzen und sagen, ja, die weihnachtlichen Engelchöre, die über den Frieden für die Menschen des Wohlgefallens Gottes singen, sind verklungen. Und auf einmal steht vor uns ein Bild der Zwietracht im innersten sozialen Kern der Gesellschaft. Familien werden auseinanderbrechen aufgrund des Glaubens an Jesus Christus. Und da spiegelt sich eine Erfahrung der ersten Christen sehr, sehr deutlich wider. Die, die sich zu Jesus Christus als ihrem Herrn bekannt haben, haben das vielleicht auch im Widerspruch zu ihrer Familie gemacht und standen somit im Konflikt zu ihren Nächsten und ihren Liebsten.
Ich glaube, das ist das, was am Sonntag an diesem Evangelium auch überrascht, weil das ist in den größeren Dimensionen zu Spaltung kommt, ja, dass diejenigen, die an Jesus Christus glauben, gesellschaftlich anecken, dass man vielleicht auch in seinen Vereinen auf Widerstand stößt. Irgendwie, ja gut, das kennen wir, daran sind wir in gewisser Weise gewöhnt. Wir kennen das auch aus den ganzen Paulusbriefen. Der Hebräerbrief spielt damit ja auch im Hintergrund. Aber dass dieses sich zum eigenen Glauben bekennen tatsächlich auch im innersten Kreis, also in dem, wo man sich eigentlich wohlfühlt, mit den Menschen, denen man in allen anderen Lebenslagen vertraut, dass es auch da zu Spannungen und Spaltungen kommen kann, das ist eigentlich was, was wir nicht so gerne hören, weil es eben den kleinsten heilen Kreis, der um uns ist, irgendwie auch in Frage stellt.
Und aus dem Alten Testament herkommt, wird auch deutlich, dass das auch ein Zeichen der Endzeit ist, dass innerhalb Familien ein Generationenkonflikt entsteht. Dass die Elterngeneration im Konflikt steht mit der Kindergeneration. Und dann gibt es im Buch Maleachi das wunderbare Bild, dass eben der Prophet Elia kommen wird, um die Familien wieder zu vereinen. Aber hier im Evangelium geht es nicht um einen Generationenkonflikt. Hier geht es um einen allgemeinen Konflikt. Das entfaltet der Text im Evangelium ja auch wunderbar. Da ist sozusagen ein Bild, wo jeder gegen jeden auf einmal dastehen. Vielleicht bekennen sich die Kinder zu Christus und sind im Streit mit ihren Eltern. Oder der Vater bekennt sich zu Christus, steht somit im Konflikt mit seiner Frau oder mit seinen Kindern. Da wird uns ein Bild gegeben von zerbrochenen Familien, was sehr, sehr hart klingt.
Aber es kommt auch nicht ganz unüberraschend und damit können wir vielleicht auch nochmal sehen, was für ein großartiger Erzählstratege dieser Lukas ist. Denn diese Idee der Spaltung, die hatten wir auch schon mal im Evangelium und zwar sehr, sehr weit vorne, da wo es eigentlich noch nur um die schöne, heile Weihnachtswelt ging. Nämlich, wenn wir an den Simeon denken, der schon gesagt hat, also viele werden durch ihn zu Fall kommen, angesichts dieses unschuldigen Kindes, das im Tempel dargebracht wird. Also diese prophetische Ankündigung vom Anfang des Evangeliums, die wird hier nochmal aufgenommen und wird fortgeführt, weil sie jetzt Jesus auch den eigenen Leuten vor Augen führt. Das ist so das Erste. Und das andere ist, dass wir am Anfang des Evangeliumstextes, den wir jetzt ja kurz ausgelassen haben, Till hat schon gesagt, es geht hier wirklich um die Sendung Jesu, aber hier wird auch ein Blick, großer Blick nach vorne geworfen. Es heißt nämlich, ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. Wie froh wäre ich, es würde schon brennen. Das klingt so ein bisschen wie der Kaiser Nero in Rom, so den man aus dem Peter Ustinov-Film kennt. Aber Spaß beiseite, das Feuer, das geworfen wird, wenn man mal den Lukas weiterliest, ist natürlich auch das Pfingstfeuer. Und dieses Pfingstfeuer wird ja dazu führen, dass nicht nur die Apostel und alle Jüngerinnen und Jünger ermutigt und befähigt sind, den Glauben weiterzugeben, sondern dass diese Befähigung sie auch ständig in Konfliktsituationen bringt. Davon erzählt ja die Apostelgeschichte noch und nöcher. Also irgendwie ist das sehr, sehr geschickt, wie uns hier der Evangelist mit den Worten Jesu auf das vorbereitet, was kommt, beziehungsweise uns auch zurückerinnert an das, was schon gesagt ist.
Beziehungsweise ist ein schöner Bogen um das Evangelium, was wir hören, denn in Lukas 12, wenige Verse vorher, werden die Jünger schon darauf vorbereitet und wir als Leser auch auf die weitere Apostelgeschichte, wenn Jesus zu seinen Jüngern sagt, ja, ihr werdet angeklagt werden, ihr werdet vor die Gerichte gezerrt werden. Es ist eben nicht einfach, diesen Glauben zu haben und mir zu folgen. Ihr werdet in Situationen geraten, die nicht einfach sind. Glauben ist, wie wir über diese Folge ja geschrieben haben, auch konfliktbehaftet. Und das ist dieser große Rahmen sehr, sehr deutlich am Sonntag. Das führt hinein bis zu Konflikt in der Familie, ist aber auch im großen Sinn als Konflikt in der Gesellschaft, wenn man sich wirklich für seinen Glauben bekennt.
Wer jetzt noch nicht genug hat von diesen Texten, die uns ja so ein bisschen aus unserer heilen Welt herausführen, der ist herzlich eingeladen, wie immer, in die kompletten Kommentierungen hineinzuspringen. Unten in den Shownotes ist wie immer alles verlinkt. Lieber Till, was ist denn dein Vers, den du mit in den Sonntag nimmst?
Ich würde gern aus dem Evangelium direkt den ersten Vers mitnehmen, den wir da am Sonntag hören. Da geht es ja, wie wir eben schon festgestellt haben, um das Sendungsbewusstsein von Jesus Christus. Ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. Das ist so ein krasser Satz. Und wir haben eben schon darauf hingewiesen, dass natürlich dieses Feuerbild auf Pfingsten auch verweist. Aber für mich schwingt da auch die zweite Bedeutung des Feuers mit. Feuer ist auch ein Bild der Endzeit bzw. des Gerichtes, was wir ja erhoffen bei der zweiten Ankunft Jesu. Wir erhoffen dann also, wenn Jesus wiederkommen wird, dass er Gericht halten wird. Und das ist eine gute Erinnerung für mich, immer wieder aufzupassen, dass es sehr unbequeme Sätze von Jesus gibt, die auch wirklich ernst zu nehmen sind, so wie sie da stehen. Ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. Das erinnert mich daran, dass ich nicht an einen bequemen Jesus glaube. Und das erinnert mich im Kontext dieser drei Texte, die wir gerade besprochen haben und am Sonntag hören, dass mein Glaube eben wirklich konfliktbehaftet ist. Es ist nicht einfach, den Glauben zu leben.
Vielleicht schließt hier auch mein Vers oder mein Wort ganz schön an, das ich mitnehmen möchte. Im Hebräerbrief, im ersten Vers, ist ja von der Wolke von Zeugen die Rede. Und ich finde das irgendwie so ein ganz schönes, ermutigendes Bild, auch trotz all dieser Konflikte, die entstehen können. Und ich muss zugeben, als ich den Text jetzt nochmal gelesen habe zur Vorbereitung auf unsere Podcast-Folge, habe ich mich irgendwie so ein bisschen an Super Mario erinnert. Und ich bin da nicht firm in der Bildwelt. Aber da ist es ja so, wenn man hochspringt und dann irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was das Gadget ist, was man erwirbt, dann ist man in so eine Wolke gehüllt und für einen Moment unantastbar. Ja? Das klingt jetzt erstmal spielerisch, aber ein bisschen so, glaube ich, dürfen wir uns das vorstellen. Wir kennen Menschen oder uns werden auch Menschen vor Augen gestellt, Heilige, aber auch die Menschen, die im Alltag für uns Glaubenszeugen sind, die uns wirklich helfen und die uns auch ein bisschen beschützen und beschirmen, dass wir unseren Weg im Glauben und auch durch die Konflikte hindurch finden. Und das finde ich ein ganz, ganz schönes Bild. Manchmal machen uns andere mit ihrem Glauben auch selber so ein bisschen schirmen uns ab und lassen uns irgendwie nicht untergehen. Und das ist dieses Bild der Wolke von Zeugen im Hebräerbrief, das wir trotz der Schwierigkeit des Textes ansonsten irgendwie ganz schön vielleicht mit uns mit durch die Woche nehmen können. Ich mache das jedenfalls.
Nun zum Abschluss dieser Folge wünschen wir euch bereits jetzt einen schönen Sonntag und weiterhin viel Freude beim Bibelentdecken.